Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Und auch mit dem Künstler Erwin Wurm. Allerdings erst am Ende dieser Sendung. Der erzählt, was es mit dem digitalen, interaktiven Zwilling einer ganz analogen Ausstellung seiner Werke auf sich hat. Jetzt überall und zu jeder Zeit zugänglich.
Da fliegt so eine kleine Figur herum und der kann man Fragen stellen, die antwortet einem dann alles. Und man fühlt sich dann sehr schnell mitten in die Ausstellung hineinversetzt und kann dann die Dinge ausführen lassen für einen.
Wir blicken zurück auf die Architekturereignisse des Jahres 2025 und schauen uns mal die Proteste in Litauen gegen eine geplante Medienreform an, die gerade durchs Parlament gepeitscht werden soll. Aber auch da im Parlament regt sich Widerstand. Um diese Reform zu verzögern, wurde jetzt sogar ein satirischer Antrag eingebracht und angenommen.
Der Antrag lautet, dass die Generaldirektorin des öffentlich-rechtlichen Rundfunks nur dann vorzeitig entlassen werden kann, wenn die Katze Nuodėgulis ihr das Misstrauen ausspricht. Trägt eine Abgeordnete vor und sorgt damit für einen Lacher.
Ja, klingt wie ein Scherz, aber es geht um einen ernsthaften politischen Streit, über den wir gleich sprechen, hier bei Fazit. Es sind die größten Proteste in Litauen seit der Unabhängigkeit des Landes 1990. Proteste gegen eine geplante Medienreform, die sich aber auch ganz grundsätzlich gegen die Regierung richten. Dort sitzt nämlich inzwischen auch eine rechtspopulistische Partei, die den politischen Kurs offenbar ändern will. Sie hat auch diese Neuregelung eingebracht, über die wir jetzt sprechen wollen. Am Telefon ist Felix Ackermann, Professor für Public History an der Fernuniversität Hagen und Litauen-Experte. Er war auch gerade dort. Guten Abend, Herr Ackermann.
Einen wunderschönen guten Abend, ich grüße Sie.
Herr Ackermann, bevor wir uns dieser litauischen Katze widmen und möglicherweise noch anderen kreativen Protestformen, vielleicht mal ein Blick auf das, was da in Litauen gerade passiert oder diese geplante Medienreform. Anscheinend sehen die ja nicht alle kritisch. Was soll sich denn ändern nach dem Willen der Regierung?
Also es sind zwei verschiedene Dinge. Das eine ist das Einfrieren des Budgets. Das wächst eigentlich laut Gesetz mit dem Bruttosozialprodukt automatisch mit. Also es gibt so eine Art Aufwuchs jedes Jahr. Das ist so eine Gesetzesvorlage, die eingebracht wurde von der Partei der Morgenröte, einer rechtspopulistischen Partei, die letztes Jahr mit Teil der Regierung geworden ist. Und der zweite, deutlich beunruhigendere Teil dieser Initiative ist, dass der Modus geändert werden soll, in dem der Präsident des öffentlich-rechtlichen Rundfunks gewählt wird. Also das Aufsichtsgremium soll in anderer Weise bestückt werden. Und das weckte den Aufruhr so von weiten Teilen der Kulturelite in ganz Litauen.
Eingebracht wurde diese Neuregelung ja von der Partei, die Sie gerade schon erwähnt haben, die Morgenröte der Memel, also diese Rechtspopulisten. Warum geht denn da die sozialdemokratische Mehrheit überhaupt mit im Parlament?
Der Unmut der vielen Menschen, also es gab jetzt am Mittwoch wieder eine Demonstration von weit mehr als 10.000 Menschen, vor zwei Wochen war das schon mal so. Und der Unmut richtet sich eigentlich nicht gegen diese rechtspopulistische Partei, sondern gegen die sozialdemokratische Regierung und gegen den Premierminister, der nicht das tut, was er versprochen hat und der im Grunde genommen sich von seinem deutlich kleineren Koalitionspartner vor sich hertreiben lässt. Und da ist tatsächlich der Unmut sehr, sehr groß. Man könnte sich das so ein bisschen so vorstellen, wie das wäre, wenn Deutschland die AfD schon mitregieren würde und eben ihre Agenda dann auch in der Regierungsbank mit auf die Tagesordnung setzt.
Das heißt, da kann man vielleicht in Litauen gerade beobachten, was passiert, wenn man mit den Rechtspopulisten zusammen regiert. Die Partei der Morgenröte, die war ja auch oder ist zuständig für Kultur. Da kann man sich natürlich jetzt auch fragen, wie konnte es dazu kommen? Das weiß man doch eigentlich, dass Rechtspopulisten gerade über die Kultur versuchen, Einfluss zu nehmen.
Ja, das ist aber auch der Ausgangspunkt der Proteste tatsächlich. Also es war vorher nicht in der Zuständigkeit dieser Partei, das Ressort. Und in dem Moment, wo das umgestellt wurde, das war in der zweiten Hälfte des September 2025, regte sich sofort der Protest. Und anders als bei der Bildung der Koalition nach den Präsidentschaftswahlen vor einem Jahr, ist dieser Protest nicht wieder verebbt, sondern es gab eine Petition einer Künstlerin, die damit innerhalb von wenigen Tagen und viele Menschen erreicht hat, am Anfang gleich 50.000, inzwischen sind es über 140.000 Unterschriften. Und diese Welle der Empörung darüber, dass in Litauen, wo die Kultur sich in den letzten 30 Jahren tatsächlich frei entwickelt hat, dass da jetzt diese Bedrohung am Horizont ist, das hat viele geweckt und hat auch ja so eine unbekannte Form der Politisierung eigentlich mit sich gebracht. Das ist schon was Besonderes, dass sich die Menschen jetzt zusammengetan haben und dass sie das auch durchziehen. Also der dann tatsächlich ernannte Kulturminister ist nach 9 Tagen zurückgetreten, Anfang Oktober. Und das hat eher die Protestierenden noch ermuntert, sich eben neue Aufgaben zu suchen. Daher resultiert dieser Protest gegen die Politisierung des öffentlichen Rundfunks. Also das ist eine unmittelbare Folge dieses Versuchs, das Kulturressort eben abzugeben an die Partei der Morgenröte.
So, und was hat es jetzt mit der Katze im Änderungsantrag auf sich? Geht es darum, einfach Zeit zu schinden?
Ja, also das hat die Ingrida Šimonytė, die war vorher Premierministerin und ist auch ehemalige Notenbankchefin Litauens, also dass die zu solchen Maßnahmen greift, da tatsächlich so einen nicht ganz ernst gemeinten Antrag einzubringen, zeigt schon, dass es ernst ist. Also ne, das ist sowohl ein bisschen auch Politschauspiel, aber es ist tatsächlich ernst gemeint, jetzt das zu verzögern. Und da wird dann jetzt auch mit harten Bandagen auch von der Opposition gekämpft. Und diejenigen, die draußen protestieren, erwarten natürlich auch, dass jetzt was sich verändert.
Wie sieht denn der Protest auf der Straße aus? Gibt es da ähnliche kreative Ansätze wie das mit dieser Katze im Parlament?
Ich war selbst bei einem Forum des demokratischen Widerstands. Das war mehr so ein Kongress. Der fand im Zentrum für zeitgenössische Kultur statt, an dem ich zufällig auch gerade fürs Goethe-Institut einen Vortrag gehalten habe. Und das fand ich schon sehr beeindruckend, also wie engagiert und überzeugt die dort waren, die das organisiert haben, von einer Kulturversammlung, also Kulturdos Assemblea auf Litauisch, haben die sich dann dort vor allem auch mit den ähnlichen Prozessen in Ungarn, in Georgien, in Serbien, in der Slowakei, in Tschechien beschäftigen. Und bei denen die Proteste, die jetzt auf der Straße so groß geworden sind, die habe ich tatsächlich selbst nur im Internet gesehen, aber das ist sehr beeindruckend. Also ich bin da über diesen Platz am Parlament, also mehrere Jahre immer jeden Tag lang gefahren. Und die Fotos zu sehen, wie der komplett ausgefüllt ist mit Menschen, ist sehr berührend. Auch deshalb, weil im Januar 1991 genau auf diesem Platz Litauer so einen russischen bzw. damals noch sowjetischen Übernahmeversuch abgewehrt haben durch Blockaden und auch durch sehr große Kundgebungen. Und besonders stark erinnert eben an diese Erfahrung aus dem Endzeit der Sowjetunion, das gemeinsame Singen von Liedern. Ja? Also dass jetzt 2025 eben tausende Menschen oder mehr als 10.000 gemeinsam dieselben Lieder singen, die damals gesungen wurden, das ist schon ein sehr starkes Zeichen.
Herr Ackermann, jetzt haben wir ja überall in Europa einen Rechtsruck. Sie haben einige Länder ja auch gerade schon erwähnt. Womit punkten die Rechten in Litauen? Oder anders gefragt, was erhoffen Ihre Wähler sich von denen?
Gute Frage. Also ehrlich gesagt ist das so wie überall, ne? Dass die Populisten einfach alle Themen durchspielen, die halt gerade funktionieren. Ne? Also da geht es in Litauen auch ganz stark um ethnisch-völkisches Denken, das sich gegen Migranten richtet. Das ist natürlich ganz stark gegen die EU gerichtet und die Vorstellung, dass es da sowas wie eine große Verschwörung gibt. Und es gibt natürlich auch in all diesen Gesellschaften sehr, sehr unterschiedliche Wahrnehmungen des Kriegs in der Ukraine und der Frage, wie das mit der Unterstützung aussieht. Und das ist eben eine der Dinge, die sehr beunruhigend ist in Litauen, weil es da einen sehr starken Konsens gab eben in der Unterstützung der Ukraine. Und das Zitat, über das der Kulturminister der Morgenröte gefallen ist, war tatsächlich ein Interview, in dem er sich nicht klar positionieren wollte dazu, wem jetzt eigentlich die Krim gehört. Und das war eben einer der Ausgangspunkte, über die er dann auch gefallen ist und wo dann auch die sozialdemokratische Regierungspartei nicht mehr zurück konnte.
Felix Ackermann, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen. Schönen Abend.
Ein neuer Name prangt seit heute Morgen an der Fassade des bedeutendsten Kulturzentrums in Washington und er sorgt für einen Skandal. Denn der amerikanische Präsident Donald Trump hat sich dort verewigt, nachdem er bei seinem Amtsantritt bereits unliebsame Mitglieder entlassen und sich selbst zum Vorsitzenden ernannt hatte. Jetzt heißt das Kennedy Center Trump Kennedy Center. Mitglieder der Kennedy-Familie protestieren, Politikwissenschaftler und Historiker bezweifeln, dass der Vorgang rechtmäßig ist. Dass der Präsident der US-Kultur seinen Stempel aufdrückt, das erregt Widerstand, wie Kerstin Zilm berichtet, hier Donald Trump zu Beginn seiner zweiten Amtszeit.
We ended the woke political programming and we're restoring the Kennedy Center as the premier venue for performing arts anywhere in the country, anywhere in the world.
Kaum übernahm Präsident Trump den Vorsitz des Kennedy Centers, versprach er das Ende des angeblich woken Programms und eine goldene Ära für das Zentrum. Zum Programmdirektor ernannte er Richard Grenell, den ehemaligen US-Botschafter in Berlin. The Sound of Music, ein Musical aus den 1950er Jahren, eröffnete die Herbstsaison. Geplante Drag-Aufführungen waren gestrichen. Es folgte die Gruppenauslosung für die Fußball-WM mit Übergabe eines für Trump geschaffenen Friedenspreises durch den FIFA-Vorsitzenden Gianni Infantino.
Please welcome the very first winner of the FIFA Peace Prize, the 45th and 47th President of the United States of America, Mr. Donald J. Trump.
Anfang Dezember moderierte mit Trump dann zum ersten Mal ein Präsident die Vergabe der Kennedy Center Honors. Preise, mit denen das Zentrum seit fast 50 Jahren Künstlerinnen und Künstler für ihren außergewöhnlichen Beitrag zur US-Kultur würdigt. Trump schlug mit einem Augenzwinkern, das einem Wink mit dem Zaunpfahl glich, vor, das Gebäude umzubenennen.
The Trump Kennedy Center, I mean Trump Kennedy Center, I'm sorry.
Gestern gab der Verwaltungsrat des Zentrums die Umbenennung bekannt. Schon vorher war klar, der Präsident drückt nicht nur dieser Institution, sondern der gesamten US-Kulturpolitik seinen Stempel auf. Vom Kennedy Center über die Smithsonian Museen und die Kongressbibliothek bis zu Förderinitiativen des Bundes. Gestrichen sind Programme für Diversität und kritische Betrachtung der US-Geschichte. Gefördert werden Ausstellungen und Veranstaltungen, die US-Erfolge, den Präsidenten und die von ihm geliebte Kultur feiern. Broadway-Musicals, 80er-Jahre-Rock und Pop und Country-Music. Kennedy-Center-Programmdirektor Grenell feiert den angeblichen Erfolg der Neuorientierung.
When you pick programs,
wenn man populäre Programme auswählt, kauft das Publikum auch Tickets. Nichts gegen Programme, die uns ein wenig aus der Komfortzone holen, aber wir werden keine für Kinder ungeeigneten Programme anbieten und keine Verluste machen.
Recherchen der New York Times ergeben ein anderes Bild. Demnach verkaufte das Kennedy Center im Oktober dieses Jahres 50% weniger Tickets als im selben Monat 2024. Außenseiter ohne Qualifikationen für den Job besetzen führende Positionen, wie Ex-PR-Mann Richard Grenell, die des Programmdirektors. Dutzende erfahrene Mitarbeiter wurden entlassen oder sind freiwillig gegangen. Singer-Songwriter Ben Folds trat von seiner Position als künstlerischer Berater für das Symphonieorchester des Kennedy Centers zurück.
The Kennedy Center.
Das Kennedy Center ist für das Volk da. Es dient nicht politischen Zwecken, aber es ist zu einem Instrument für Politik geworden. Wäre ich geblieben, hätten sie das als stillschweigende Unterstützung ausgenutzt. Ich wäre zur Schachfigur in ihrem Spiel geworden.
Kulturschaffende aus allen Disziplinen wehren sich gegen den sich ausweitenden Einfluss des Präsidenten. Im Oktober erweckte Jane Fonda das von ihrem Vater als Reaktion auf die McCarthy-Ära gegründete Komitee für den ersten Verfassungszusatz wieder zum Leben. Heute geht es wieder darum, gegen Zensur und Machtkonzentration zu kämpfen, erklärt die 87 Jahre alte Schauspielerin.
This is a very chilling time.
Wir leben in beängstigenden Zeiten. Wir sollten alle große Angst haben. Der Schlüssel ist Solidarität. Der Präsident will unsere Demokratie zerstören und wir werden uns wehren.
Mehr als 550 Mitglieder der Unterhaltungsindustrie haben sich der Initiative angeschlossen, darunter Billie Eilish, Spike Lee und Barbara Streisand. Fonda sagt, Kulturschaffende müssen im Einsatz für die Meinungsfreiheit eine besondere Rolle übernehmen.
Freiheit liegt uns im Blut. Meinungsfreiheit ist für Geschichtenerzähler wie uns unerlässlich. Wir werden dank unserer Kreativität unterhaltende Wege finden, gewaltlosen Widerstand zu leisten und dem Rest des Landes als Vorbild dienen.
Es wird kein leichter Kampf, denn Präsident Trump bringt Kultur und Kulturpolitik für das 250-jährige Jubiläum der USA im nächsten Jahr auf Linie. Dazu gehören Sonderausstellungen zu den Gründungsvätern genauso wie das für kraftstrotzende Männlichkeit stehende Spektakel von Mixed Martial Arts Kämpfen. Im Garten des Weißen Hauses.
It's a big deal. The UFC on June 14th.
Die UFC-Veranstaltung am 14. Juni wird eine tolle Sache. Wir bauen eine Arena mit 5.000 bis 6.000 Sitzplätzen direkt vor der Eingangstür zum Weißen Haus und dahinter 100.000 Plätze für Zuschauer mit riesigen Bildschirmen. Das wird ein aufregender Abend.
That's going to be an exciting night.
Kerstin Zilm berichtete über die Umbenennung des Kennedy Centers in Washington in Trump Kennedy Center.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
3 Tage haben die Beschäftigten des Pariser Louvre gestreikt. Seit heute hat das Museum wieder geöffnet. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hatten mit ihrem Arbeitskampf gegen schlechter werdende Arbeitsbedingungen und Mittelkürzungen protestiert. Nach Beginn des Streiks sagte das französische Kulturministerium zu, auf die Streichung von fast 6 Millionen Euro zu verzichten. Es stellte zudem Neueinstellungen und höhere Gehälter für die Louvre-Mitarbeitenden in Aussicht. Diese sehen ihre Forderungen aber nicht als vollständig erfüllt an. Ihnen fehlen zum Beispiel nach wie vor Antworten auf Sicherheitsfragen, die durch den Diebstahl der französischen Kronjuwelen vor 2 Monaten offenbar wurden. Die Gewerkschaften drohen, gibt es keine ausreichenden Fortschritte bei den Verhandlungen, könnte ab 5. Januar wieder mobilisiert werden. Der fränkische Bassgitarrenhersteller Höfner muss vorläufige Insolvenz anmelden. Und sein prominentester Kunde, Paul McCartney, hat dies auf Instagram bedauert. Der ehemalige Beatle sprach von einer sehr traurigen Nachricht. Er habe seinen Höfner-Bass von Anfang an geliebt und tue es noch heute. McCartney wörtlich: ein wunderbar zu spielendes Instrument. Der heute 83-Jährige hatte seine erste Höfner-Bassgitarre 1961 in Hamburg gekauft. 30 Pfund gab er seiner Erinnerung nach für das Instrument aus. Nach damaligem Wechselkurs wären das rund 300 D-Mark gewesen. Der Bass wurde sein Standardinstrument, der Beatles-Bass. Der Gitarrenhersteller Höfner war in eine finanzielle Schieflage geraten. McCartney äußert sein Mitgefühl für die Mitarbeitenden, die ihm über die Jahre immer geholfen hätten. UNICEF Deutschland kürt jedes Jahr ein Foto des Jahres. Das Siegerbild thematisiert in diesem Jahr das Schicksal von Mädchen in Afghanistan, wie die Kinderhilfsorganisation in Berlin mitteilte. Abgebildet ist eine 10-Jährige aus der afghanischen Provinz Nangarhar beim versunkenen Lernen. Das Bild hat die französische Fotojournalistin Elise Blanchon aufgenommen. Der 2. Preis ging an Natalia Saprunova, ebenfalls aus Frankreich, für ein Bild aus der Mongolei, wo Kinder in der Hauptstadt Ulaanbaatar unter extremer Luftverschmutzung leiden. Der Fotograf Suraf Das erhielt den 3. Preis für ein Bild seiner Reportage über Kinder in den Kohlefeldern von Jharia in Indien. Die 3 Arbeiten zeigten unterschiedliche Facetten der prekären Lebenssituation von Millionen Kindern weltweit, so UNICEF. Eine Ausstellung mit allen prämierten Fotos ist bis Ende Januar im Haus der Bundespressekonferenz in Berlin zu sehen. Der Hollywood-Schauspieler Harrison Ford wird von der US-Schauspielergewerkschaft SAG-AFTRA für sein Lebenswerk geehrt. Der 83-Jährige soll die Auszeichnung bei der Verleihung der Actor Awards im März in Los Angeles erhalten. Ford habe mit seinen Filmrollen die Weltkultur geprägt, erklärte die Gewerkschaft. Sein Einfluss sei unvergänglich. Harrison Ford hat in seiner jahrzehntelangen Karriere zahlreiche Rollen gespielt, die in die Filmgeschichte eingingen. Vom Weltraumschmuggler Han Solo in der Star Wars Saga über Blade Runner bis zum Archäologen Indiana Jones. Adventskalender.
Ich bin Stefanie von Oppen und arbeite in der Literaturredaktion. Ich verschenke Der Gärtner und der Tod vom bulgarischen Schriftsteller Georgi Gospodinov. Auf dem Cover steht zwar Roman, aber es ist ein sehr persönliches Buch. Georgi Gospodinov erzählt von seinem verstorbenen Vater. Unter den vielen Büchern, in denen sich Autoren mit dem Tod ihrer Eltern auseinandersetzen, ist es das Schönste, das mir in den letzten Jahren begegnet ist. Gospodinov arbeitet sich nicht ab. Er schreibt voller Liebe und Hochachtung über das Leben seines Vaters, über dessen Güte und Unbestechlichkeit, ohne zu idealisieren. Er sei sich sicher, dass sein Vater ihn geliebt habe, auch wenn es dem erst als Großvater bei den Enkeln gelungen sei, Zitat, die Rüstung der Unbeholfenheit zu durchdringen. Noch in der Zeit des Sozialismus verliert der Vater seinen Job, weil er sich vor einen Kollegen stellt. Die Mutter ist verzweifelt. Ihr Mann geht erstmal in den Garten. Gospodinov zitiert aus einem Heft des Vaters. 7. Mai, ich habe Blumenruhr und Georgien eingepflanzt. Oder 11. Mai, ich habe die Kartoffeln gegossen, die Paprika gegossen, ich habe die zweite Hälfte der leeren Fläche umgegraben. Und als der Vater tot ist, würde der Sohn am liebsten folgende Nachricht verschicken. Mein Vater ist gestorben. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Und es folgen ganz viele »Ich weiß nichts«. Wie, ich weiß nicht, was ich mit meiner ganzen Unwissenheit darüber tun soll, was man mit einem Garten macht. Ich schenke dieses Buch meinem Bruder Sebastian, weil wir einen Vater haben, der mich an diesen Vater erinnert und der vor allem auch ein leidenschaftlicher Gärtner ist. Zum Beispiel auch Tagebuch führt darüber, was er wann gepflanzt hat. Und wenn er auch mal geht, möge ihm vorher noch ein langes, gutes Leben beschieden sein, dann werden meine Geschwister und ich im Garten der Eltern stehen und uns wie Gospodinow fragen, wann wohl dies oder jenes gepflanzt wird, in welcher Tiefe und wie oft es gegossen wird.
Stefanie von Oppen aus unserer Literaturredaktion über das Buch »Der Gärtner und der Tod« von Georgi Gospodinow. Erschienen im Aufbau Verlag und aus dem Bulgarischen übersetzt von Alexander Sitzmann. Jahresende heißt auch immer sich erinnern, was war, was ist es wert, behalten zu werden, worüber sollten wir weiter nachdenken. Heute schauen wir auf das Architekturjahr 2025. Es gab eine Architekturbiennale, es gab natürlich auch wieder einen Pritzker-Preis, es gab viel Kritik auch an der Bundesbauministerin. Wir aber haben beschlossen, die Architektur heute ein bisschen zu feiern. Und nicht nur herumzunörgeln und starten in diesen Architekturrückblick mit Frank Gehry, dem wohl berühmtesten Architekten der Welt, der Anfang Dezember, also erst vor kurzem im Alter von 96 Jahren gestorben ist. Viele verbinden ihn ja so mit klassischer Star-Architektur, das Vitra Design Museum in Weil am Rhein, Bilbao, Guggenheim, Disneyland, Paris. Also man könnte vielleicht sogar sagen Vergnügungsarchitektur für den schnellen Konsum. Unser Kritiker Gunnar Klack ist im Studio. Erstmal hallo, Herr Klack.
Hallo, danke für die Einladung.
Und Sie sind großer Gehry-Fan.
Ja, schon irgendwie. Also ich fand Frank Gehry wirklich immer sehr beeindruckend. Es hat ja irgendwie zum guten Ton gehört, so ein bisschen immer die Nase zu rümpfen, dass das eben so eine poppige Architektur, Vergnügungsarchitektur ist, was für große kommerzielle Kunden ist, ob das nun die Disney Concert Hall in Los Angeles war oder eben das berühmte Guggenheim Museum in Bilbao. Aber in der Rückschau, finde ich, wirkt Frank Gehry dann doch ziemlich sympathisch, wenn man sich mal die anderen Star-Architekten so anschaut. Also Frank Gehry hat zum Beispiel nicht für Despoten und Diktaturen gebaut. Da gibt es ja ganz andere Beispiele. Ob man jetzt den Stil von Frank Gehry mag oder nicht, das ist jetzt erstmal zweitrangig. Aber das Entwerfen mit dem Computer, das hat der vorangebracht eigentlich wie kein zweiter. Und Frank Gehry hat eigentlich eine Software, die der französische Rüstungskonzern Dassault entwickelt hat, für den Bau von Kampfjets, die hat Frank Gehry zweckentfremdet, um damit Architektur zu machen. Und es gab sogar eine eigene Firma, Gehry Technologies, die eben CAD-Software entwickelt hat für Architekten. Und viel davon, wie wir heute so planen und bauen, einfach die Art und Weise, wie wir mit dem Computer arbeiten, da war Frank Gehry schon ein echter Pionier. Eigentlich gibt es wirklich nichts Negatives über Frank Gehry zu berichten. Also kein Auftraggeber ist irgendwie dadurch bankrott gegangen, dass er Frank Gehry beauftragt hat. Die Gebäude sind immer im Budget, im Zeitrahmen geblieben, sind dauerhaft, funktionieren ganz gut, obwohl sie so verrückt aussehen.
Also ein ganz solider Architekt.
Eigentlich schon. Und dann gibt es ja noch diese legendäre Folge von den Simpsons, wo viele Witze auf Kosten von Frank Gehry gemacht werden. Aber Gehry hat da seine Stimme selbst eingesprochen und hat sich selbst auf Korn genommen. Und ich finde, je mehr man sich mit Frank Gehry beschäftigt, desto mehr merkt man, was das für ein sympathischer Typ war. Und letztendlich hat die Architektur von Frank Gehry auch dazu geführt, glaube ich, dass ich mich für Architektur angefangen habe zu interessieren. Und es war eben für mich eine große Inspiration.
2025 ist das Jahr, in dem wir endlich angefangen haben, konkret über Material mehr nachzudenken. Also Beton ist eigentlich out. was den CO2-Ausstoß betrifft, auch keine neue Erkenntnis. Aber es scheint doch so zu sein, dass wir jetzt mit Holz viel mehr wagen, heißt auch richtig Quadratmeter schaffen und zwar nicht nur als Experiment.
Ach, das mit dem Holz ist ein bisschen wie mit der Kernfusion, oder? Es sind immer noch ein paar Jahre, bis der Holzbau endlich seinen Durchbruch hat. Also zumindest denke ich das seit der Expo 2000 in Hannover. Da gab es ja dieses Riesen-Expo-Dach von Thomas Herzog und den japanischen Pavillon von Shigeru Ban. Aber Sie haben schon recht, also 2025 wurde einfach definitiv mehr mit Holz gebaut. Da gibt es diese Wohnanlage Franklin Village in Mannheim von dem Architekturbüro Sauerbruch und Hatten, die auch ausgezeichnet wurde mit dem Architekturpreis, Deutschen Architekturpreis. In Paris wurde ein 14-stöckiges Bürohaus aus Holz gebaut von dem Büro Local Architecture Network, LAN. Und beim Thema Holzbau 2025 darf einfach auch die Weltausstellung Expo 25 in Osaka nicht fehlen. Da hat man den bisher größten Holzbau aller Zeiten errichtet. Ne? Also ein riesiger Ring, entworfen von Su Fujimoto. Der wird gerade zurückgebaut und das Holz weiterverwendet.
Und wo weist das hin? Also ich meine, ist das jetzt wirklich das Ende des Betons? Oder werden wir uns von Beton nie trennen können?
Also Beton ist einfach das Baumaterial unserer modernen Welt. Und es geht ja auch gar nicht darum, komplett Beton abzuschaffen. Also es geht darum, Beton weniger umweltschädlich herzustellen. Das langfristige Ziel besteht darin, eine Form von Beton zu entwickeln, wo bei der Herstellung von Zement kein CO2 entsteht oder das CO2, was dabei freigesetzt wird, beim Ausgießen des Betons chemisch in dem Beton drin gebunden wird und nicht in die Atmosphäre gerät. Es wird sogar daran geforscht, Beton ohne Zement herzustellen. In der Erdkruste befindet sich viel Aluminiumsilikat, das ist der Grundstoff von Lehm, und eine Möglichkeit für den Beton der Zukunft wäre die Verwendung von Aluminiumsilikat anstatt des herkömmlichen Zements. Bisher wurde aber eigentlich Beton nie wirklich hinterfragt, weil es die einfachste und billigste Wahl war. Es gab bisher gar keine finanziellen Anreize dafür, weniger Beton zu verwenden.
Jetzt sind wir zum Glück ein bisschen weiter. Gunnar Clark, haben Sie denn einen Lieblingsbau des Jahres 2025?
Ja, den habe ich. Allerdings ist der auch wieder aus Beton. Also das ist ein Projekt für günstigen Wohnungsbau in Berlin. Und ich bin wirklich begeistert davon. Das ist ein Nachverdichtungsprojekt in der Großsiedlung Marzahn. Und also genau genommen in Kaulsdorf Nord. Und das Berliner Architekturbüro FAR, Frohn und Rojas, hat dort einen sehr einfachen Wohnblock entworfen. Gestaltet ist das sehr einfach mit Beton, mit Glas und Stahl. Aber der Wohnblock ist in zwei Riegel geteilt mit einem Innenhof dazwischen, der einfach toll aussieht. Und das ist ein gutes No-Bullshit-Projekt mit einem hohen gestalterischen Anspruch für günstigen Wohnraum. Das finde ich super.
Wir sollten zum Schluss aber noch mal kurz auf die Star-Architektur zurückkommen. Und zwar, weil es ja vor einigen Wochen auch einen, ja, vielleicht sogar sagenhaften Wettbewerbsentscheid gab. Nämlich der in Hamburg für ein neues Opernhaus, gewonnen vom dänischen Architekten Bjarke Ingels. Ist ein Entwurf, von dem manche sagen, dass er ein bisschen aussieht wie ein Kreuzfahrtschiff. Hahaha, passt vielleicht ja auch sozusagen zur Stadt Hamburg. Aber brauchen wir das?
Also generell ist es eine ganz gute Idee, dass Hamburg einen Neubau für ein Opernhaus plant. Man sieht ja gerade in Köln, wie schwierig das sein kann, wenn man versucht, in einen denkmalgeschützten Altbau die neueste Theatertechnik hineinzuoperieren. Das ist eigentlich vielleicht eine ganz gute Idee, das alte Opernhaus umzunutzen und stattdessen ein neues zu bauen. So. Aber dennoch ist dieser Architekturwettbewerb für das Opernhaus in Hamburg sehr seltsam. Und der siegreiche Entwurf von Bjarke Ingels, der ist auf diesen Entwurfsdarstellungen immer so mit blauem Himmel und strahlender Sonne und grünen Bäumen dargestellt. Also strahlend blauer Himmel. In Hamburg. Also die Elbphilharmonie zum Beispiel, ne? Da war es ja so, dass die in den Entwurfsdarstellungen extra in trübem Wetter gezeigt wurde, um zu zeigen, dass das Gebäude auch irgendwie bei Hamburger Schiedwetter aussieht. Aber diese Oper, also ich befürchte, dass Bjarke Ingels Entwurf da einfach ästhetisch nicht so widerstandsfähig ist. Der sieht eigentlich nicht in allen Situationen gut aus. Und ich befürchte auch, dass Bjarke Ingels einfach den Entwurf wiederverwertet hat, den das Büro bei dem Wettbewerb für die Philharmonie in Prag eingereicht hat. Also diese beiden Entwürfe, die sehen sich verdächtig ähnlich. Also gerade, wo das jetzt zeitlich so nah beieinander liegt, also der Opernentwurf für Hamburg und der Tod für Frank Gehry, da drängt sich mir ja ein Gedanke auf, ne? Dass es eigentlich das Schönste für Hamburg gewesen wäre, stattdessen doch irgendwie ein Opernhaus von Frank Gehry zu bekommen.
Das war unser Architekturrückblick 2025. Vielen Dank an Gunnar Klack hier im Studio, der für uns zusammengestellt hat, was ihn beeindruckt hat dieses Jahr. Dankeschön, Gunnar Klack.
Tschüss.
Fotografie, Videoarbeiten, Zeichnungen, Bücher. Das Spektrum künstlerischer Formen ist umfassend im Werk des Künstlers Erwin Wurm. Meist geht es um das Ausloten skulpturaler Grenzen. Bei den One-Minute-Performances, in der der Besucher zum Akteur, also für kurze Zeit zu einer Skulptur wird, bis hin zu Erwin Wurms Fat Car, diesem knallroten Auto, das aus den Nähten zu platzen scheint, oder seinem Narrow House, das so schmal zusammengeschrumpft ist, dass man beim Betreten die Enge bürgerlicher Konventionen körperlich spürt. Der neueste Streich ist die sogenannte Digital Twin Edition einer Ausstellung, die bereits im Museum Ludwig Koblenz gezeigt wurde, also eine begehbare digitale 3D-Ausstellung, die rund um die Uhr von überall auf der Welt zugänglich ist, ohne jemals zu verschwinden. Erwin Wurm, herzlich willkommen bei Fazit und guten Abend.
Danke sehr. Guten Abend. Freue mich, hier zu sein.
Herr Wurm, was hat denn Sie als Künstler daran gereizt, diese räumliche Erfahrung von Ausstellungen, die man macht, wenn man Ihrem Werk begegnet, zu übersetzen auf den Bildschirm?
Naja, ich muss das jetzt korrigieren. Das war etwas anders. Also ich war eingeladen, eine Ausstellung im Ludwig-Museum in Koblenz zu machen, zu gestalten. Ich habe einen Raum zur Gänze ausgemalt mit Schriftbildern, die er mit den Titel meiner Arbeiten zu tun haben, also ein Teil meiner Arbeit sind, die sogenannten Flat Sculptures, also flache Skulpturen, im Untergeschoss und im Obergeschoss One-Minute Sculptures performativer Natur, also wo das Publikum teilnehmen kann und die Skulpturen nach meinen Anweisungen realisieren kann und dann zeichnen werden. So, und das war die Ausstellung. Die gibt es wirklich, da konnte man hingehen, sich das anschauen, ausführen zum Teil und fertig. Und dann gab es eine Idee, die mir mein Kurator, der diese Ausstellung auch mit kuratiert hat, zusammen mit der Kuratorin von dort, das war der Jérôme Sens aus Paris. Und Jérôme kam zu mir und sagte, du, da gibt es eine Firma, die entwickeln digitale Ausstellungen. Das heißt, sie fotografieren eine Ausstellung, die bereits existiert, durch, nehmen sie auch digital auf und montieren sie dann so zusammen, dass es einen digitalen Raum gibt, in dem die Besucher dann hineingehen können und von Werk zu Werk durchgehen können und dann aber auch durch Avatare performative Skulpturen realisiert werden können. Mhm. Da fliegt so eine kleine Figur herum und der kann man Fragen stellen, die antwortet einem dann alles. Und man fühlt sich dann sehr schnell mitten in die Ausstellung hineinversetzt und kann dann die Dinge ausführen lassen für einen. Das sind aber zwei Paar Schuhe. Das erste ist die Ausstellung, die tatsächlich existiert hat. Mhm. Und das zweite ist eben diese digitale Aufbearbeitung, genau.
Ja, so, Herr Wurm, wie ist denn das, wenn ich jetzt in diese Ausstellung reingehe, in diesen Digital Twin, sind dann andere auch da oder bin ich mit dem, was in der Ausstellung ist, an künstlerischem Werk von Ihnen alleine?
Ja, da ist man alleine. Aha. Es gibt zwar so Schattenwesen, so Avatare dort. Sie erinnern an Menschen, sind aber keine Menschen. Also sind nicht fotografisch nachgebildete Menschen. Und die zeigen einem dann, wie die Arbeit auszuführen ist, wie das Werk zu realisieren ist. Und dieser kleine, ich weiß, wie hat der sogar einen Namen? Ich habe den jetzt vergessen, heißt der Wilhelm? Oder
der Walter.
Oder ah, Walter, genau, Walter. Der führt einen
Na,
herum.
Dass ich das Ihnen sagen muss.
Ja, aber wissen Sie, Sie lachen, ich habe das Ganze einmal gesehen. Man hat mir das Ganze vorgestellt und dann hat man es mir gezeigt, wie es funktioniert. Und ich finde es wirklich toll und faszinierend. Nur es ist nicht meine Arbeit. Ja? Also die Umsetzung des Ganzen hat ja eine Firma gemacht, eine Gruppe von Leuten, die Spezialisten sind auf ihrem Gebiet. Ich bin Spezialist auf meinem Gebiet. Aber das ist sozusagen etwas anderes. Das kommt von außen.
Aber
das
Sie hätten
mit mir nicht wirklich was zu tun.
Ja, also quasi man hat sich Ihres Werkes bedient, könnte man vielleicht sagen.
Ja, aber ich war das Versuchskaninchen. Das ist das erste Mal, dass Sie das gemacht haben. Ja. Und ich war überrascht, wie unglaublich toll das ist und funktioniert.
Ja, und das Besondere, würde ich jetzt mal sagen, könnte ja daran sein, dass man etwas verewigt, was eigentlich vergänglich ist.
Ja, aber ich glaube, die Idee ist, dass man eine Ausstellung, die ja, ich meine, Koblenz ist ja keine große Stadt und der Besucherstrom ist enden wollend, dass man sozusagen eine Ausstellung mehr Besuchern zuführt und dass man für ein ganz breites Publikum es möglich macht, dass die auch diese Ausstellung sehen und auch partizipieren können daran. Und das ist schon eine tolle Sache. Ist ja wurscht, Koblenz war jetzt nur ein Beispiel. Mhm. Also das kann ja dann, keine Ahnung, das können Shows von überall von der Welt her sein. Und dann hat man die Möglichkeit als Betrachter, sondern sich da einzuklinken und dabei zu sein und sich das anzuschauen, ganz hautnah.
Mit Walter zusammen.
So, mit Walter, genau.
Ja. Und dieser
Name ist ein bisschen nervig, aber ist okay.
Naja, vielleicht ist der ja auch ganz süß.
Ja, ja.
Aber dieser Walter, ist der so eine Art privater Guide?
Ja, ja, der fliegt da vor einem her, der fliegt mit einem mit, wenn man durch den Raum herumgeht. Man kann das so steuern, man kann also wirklich gehen. Das ist wie bei diesen Brillen da, wie heißen denn die schnell? Es gibt Spiele, da setzt man sich das auf und dann kann man in fremden Welten herumgehen. Ja. Bisschen so ähnlich ist das. Man muss sich nur keine Brille aufsetzen. Man macht das über den Computer und dieser Walter, der führt einen dann herum und wenn man dann wohin schaut länger, dann erklärt er einem, was das ist. Dann kann man auch Fragen stellen. Der beantwortet die in zig verschiedenen Sprachen. Und die Antwort hat mich auch überrascht. Es waren professionelle Antworten, also das waren nicht dämliche Antworten. Mhm. Oft antworten ja AI, wenn wir etwas verwenden und fragen, sind die Antworten oft ziemlich dämlich. Also nicht jetzt besonders originell oder auch nicht besonders gut und stimmen auch oft nicht. Bei dem war ich überrascht, wie gut das funktioniert hat.
Jetzt habe ich auch gerade verstanden, es ist kein Kunstwerk von Ihnen, sondern eine sozusagen die Reproduktion eines Raumes mit neuesten technischen Mitteln. Ich frage jetzt trotzdem nochmal nach, warum haben Sie Ja gesagt dazu? Weil zum Beispiel, Herr Wurm, ich werde nie vergessen, wie ich in diesem Narrow House von Ihnen gestanden habe. Also das ist wirklich so, finde ich, so ein starkes räumliches Erlebnis. Das will ich nicht virtuell erspüren oder auch nicht erspüren.
Ja, ich bin da ganz bei Ihnen, aber auf der anderen Seite, das sollte man auch Leuten ermöglichen, die nicht so mobil sind, die nicht so viel herumfliegen können, herumfahren gehen können, dass die da auch teilhaben können, dass sie sich anschauen können, dass sie das miterleben können. Natürlich ist es anders, wenn man direkt dort ist und direkt in den Räumen steht. Aber ich fand es nicht schlecht. Ich war wirklich positiv überrascht. Am Anfang dachte ich mir, das wird überhaupt nichts. Das ist nur einer der üblichen 3D-Scherze. Aber es ist besser als das.
Glauben Sie denn, dass das die Zukunft vielleicht auch von Museumsbesuchen sein wird?
Keine Ahnung. Keine Ahnung, ich bin kein Hellseher, ich weiß es nicht.
Aber könnten Sie sich damit anfreunden?
Was, wenn es keine Museen mehr gibt, sondern nur diesen digitalen Raum? Nein, da würde ich mich nicht anfreunden damit. Da wird die Möglichkeit, sozusagen das Museumserlebnis auch anderen, die nicht aktiv sein können, aus welchen Gründen auch immer, oder die nicht so weit reisen können, es diesen Leuten ermöglichen, dass sie das auch sehen können. Das finde ich positiv und gut.
Etwas anderes entsteht. Es ist ja auch eine Arbeit fürs Archiv. Und das könnte ja für Sie möglicherweise als Künstler oder auch für Museen eben interessant sein. Also für die Nachwelt, sage ich mal.
Ja, sicher. Gerade bei den One-Minute-Sculptures geht es ja um einen sehr ephemeren Moment. Also die existieren ja nur ganz kurz und sind dann wieder verschwunden. Aber um das zu vermeiden und um das zu umgehen, habe ich ja vor vielen Jahren, schon vor 30 Jahren, die Wiederaufführbarkeit eingeführt und die Gebrauchsanweisungen, also die Anweisungen. Das heißt, die können ja fast wie eine Partitur wieder aufgeführt werden. Also das habe ich schon bedacht. Aber natürlich ist es auch wirklich cool, wenn man das dann sieht. Und auch gerade bei dieser, das war ja eine Wandarbeit mit Farbe und die verschwindet dann natürlich. Die ist jetzt wieder weg, die wurde übermalt. Und das im 3D, quasi in Raumerfahrung, auch in der Bewegung miterleben zu können, ist schon toll. Finde ich gut, dass es archiviert ist. Und das ist schon etwas, was mich fasziniert und wo ich eigentlich begeistert bin davon.
Ist es Ihnen wichtig, dass temporär erzeugte Kunstwerke so einen Ewigkeitscharakter haben? Also, dass sie irgendwie bewahrt werden können?
Naja, ich wiederhole mich. Ich habe ja gesagt, vor einigen Jahren habe ich eingeführt die Wiederaufführbarkeit, sagen wie bei einer Partitur, dass man ein Stück, das sehr ephemer angelegt ist, wiederaufführen kann. Das heißt, auch für andere zugänglich machen kann. Das ist ja das Gleiche wie bei Musik. Ich meine, wie wunderbar, dass es Noten gibt. Stellen Sie sich vor, es würde keine Notenschrift geben. Man könnte Musik nicht archivieren, nicht aufschreiben und sie wäre unwiederbringlich verloren. Das ist doch schon ein Gewinn. Und ähnlich ist es bei den Theatern, bei manchen Kunststücken kann es ähnlich sein, ja.
Und vielleicht die Zukunft. Erwin Wurm, vielen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen, gerne.
Und ich werde sofort mit Walter losziehen.
Ja, viel Spaß.
Vorab aber noch ein Blick in die Feuilletons von morgen Samstag, den 20. Dezember. Charlotte Weinreich hat die Kulturseiten gelesen.
Weihnachten ist für viele die ideale Zeit für romantische Filme. Im Spiegel schreibt Andreas Bernhard über eine der bekanntesten Romcoms aller Zeiten, Harry und Sally. Er erklärt den Film für endgültig märchenhaft. Warum? Ältere Romantic Comedies, schreibt Bernhard, ließen sich heute einer Prüfung unterziehen. Man könnte ihn den Google-Test nennen. Er schlägt an, wenn die Handlung unter den Bedingungen von Handys, Suchmaschinen und sozialen Medien keinen Sinn mehr ergibt. Bei Harry und Sally ertönt dieses Signal, wenn die beiden im Jahr 1977 in Sallys gelbem Toyota Manhattan erreichen und Harry sich von seiner Umzugsbekanntschaft verabschiedet. Sally ruft ihm nach: »Ich wünsche dir ein schönes Leben.« Spätestens an dieser Stelle wäre der Google-Test positiv. Die angehende Journalistin und der angehende politische Berater hätten sich nicht aus den Augen verloren. Die technischen Umwälzungen der Liebesanbahnungen haben dafür gesorgt, dass der Film heute endgültig märchenhaft geworden ist. Schade eigentlich, dass Trennung und zufälliges Wiedersehen heute so gut wie keine Rolle mehr spielen. Einer, der das digitale Zeitalter und die neue Aufmerksamkeitsökonomie zu nutzen weiß wie kein anderer, ist natürlich Donald Trump. Im Tagesspiegel kommentiert Andreas Busche die Ankündigung des US-Präsidenten, das John F. Kennedy Center for the Performing Arts in Trump Kennedy Center umzubenennen. In seinem Artikel wird schnell klar, dass die Umbenennung des Kulturzentrums mehr ist als nur eine Strategie des Kulturkampfs, den Trump gegen das führt, was er als liberales Establishment empfindet. Trump interessiert sich natürlich nicht für Kunst, es sei denn, sie lässt sich vergolden, erklärt Busche. Und weiter: Für ihn hat die Umbenennung rein symbolischen Charakter. Seinen Namen in einem Atemzug mit dem People's President John F. Kennedy zu lesen, soll auf sein Vermächtnis abfärben. Vor allem, heißt es im Tagesspiegel, gehe es aber um Ablenkung. Mit solchen Nebelkerzen verlagert der Präsident die politischen Kämpfe auf symbolisch überhöhte Nebenschauplätze. Er beschäftigt die Öffentlichkeit, während im Hintergrund sein Chefideologe Russell Vought weiter an der Umsetzung des Projects 2025, dem Umbau der demokratischen Institutionen, arbeiten kann. Andreas Busche im Tagesspiegel. Nun zu einer Personalie aus den Medien, die die Feuilletons beschäftigt. Der stellvertretende Chefredakteur der Welt, Robin Alexander, verlässt die Zeitung. Auch seine Podcast-Kollegin Dagmar Rosenfeld lässt The Pioneer hinter sich und damit auch den beteiligten Springer Verlag. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung schreibt Michael Hahnfeld darüber: Die eigentliche Nachricht aber lautet, dass die Journalisten den Podcast Machtwechsel künftig in eigener Regie produzieren. Die beiden sind eine Marke und können es sich offenbar leisten, Ade zu sagen. Über Robin Alexander heißt es in der FAZ: Er zählt zu den profiliertesten Politkommentatoren des Landes und ist dem Vernehmen nach ein vehementer Gegner der publizistischen Annäherung an die AfD, die man bei Springer beobachten kann. Die Süddeutsche Zeitung bezeichnet Alexanders Abgang als einen Schlag für das Blatt. Wer mehr darüber erfahren möchte, dem sei der Artikel aus der SZ empfohlen. Tore Rausch und Moritz Baumstieger haben recherchiert, was hinter den Kulissen bei Springer los ist, und erklären, wie es zur Entfremdung zwischen der Welt, Spitze und Robin Alexander kam. Mit der Überschrift dieses Texts endet nun aber auch die heutige Presseschau. Der Letzte macht das Licht aus.
Das war die Kulturpresseschau von Charlotte Weinreich und das war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz, danke fürs Zuhören und eine angenehme Nacht.